ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Mein Kopf fühlt sich von innen immer wie ein großes Chaos an, wie ein unfassbar unaufgeräumtes Zimmer. Und damit habe ich halt ständige Reizüberflutungen und Überforderungen im Alltag. Das bedeutet, es fällt mir schwer, Dinge zu merken, zuzuhören, mich zu konzentrieren, beim Thema zu bleiben und einen Fokus für diverse Thematiken zu finden. Andererseits gibt es in dieser Situation sowas wie den Hyperfokus, nennt man das. Also Dinge, die ADHS-Patienten des Häufigeren haben, also Dinge, die sie extrem doll interessieren, in denen sie abtauchen und gefühlt wie Alice im Wunderland in dem Bau drin verschwinden und erstmal nicht mehr da rauskommen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Malte Zierden ist Social-Media-Influencer und Tierschützer. Er weiß seit ein paar Jahren, dass er ADHS hat. Wie die Diagnose sein Leben verändert hat, darüber spricht er in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr, wie alle weiteren Folgen, in der ARD-Audiothek finden könnt.
Ich habe das erst im Erwachsenenalter bemerkt, dass ich ADHS habe. Ich glaube, ich habe mich das erste Mal aktiv damit auseinandergesetzt, dass ich studiert habe. Das war so gegen 2017, 2018 drum. Ich habe Sozial- und Erziehungswissenschaften studiert und dort wurde das dann halt im Erziehungswissenschaftenstudium relativ häufig behandelt, dass das bei Kindern und so weiter stattfindet. Und ich habe in der Theorie, die uns dort erklärt wird, super viele Parallelen zu mir als Menschen gefunden. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so irgendwas stimmt doch da nicht, irgendwas passt da nicht. Also habe ich mich da so mehr oder mir damit auseinandergesetzt. Dann habe ich tatsächlich sehr lange, das Thema war auch, wie es bei ADHS-Patienten typisch ist, schleifen lassen. Sprich, also es war in dem Moment, in diesem Hyperfokus, es war komplett on top, ich hatte es mir die ganze Zeit reingepfiffen und danach dann halt auch wieder aus den Augen verloren. Und dann erst später, ich glaube, es war so 2021, 2022, habe ich dann tatsächlich das allererste Mal die Erwachsenendiagnose ADHS gemacht und auch bekommen. Bei meinem Psychiater, das war das allererste Mal hier in Hamburg, da habe ich Ewigkeiten auf dem Platz und auf einen Termin gewartet und dann bin ich da hingegangen und ja, musste mich halt quasi testen lassen.
ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und ist eine Störung der neuronalen Entwicklung.
Es ist schwer, das zu beschreiben, weil der Kopf und der Körper auf verschiedenste Informationen und Reize überfunktional reagiert. Also ich bekomme unfassbar viele Dinge gleichzeitig mit, zur selben Zeit, in derselben Lautstärke. Man muss sich das ein bisschen wie so ein Restaurant vorstellen, was voller Leute ist und die Menschen fangen immer lauter an zu sprechen, umso lauter der Nachbartisch spricht. Und so fühlt sich mein Kopf den ganzen Tag an, weil es werden Informationen in den Kopf gebracht, nicht richtig verarbeitet bleiben da drin und ich kann mich nicht konzentrieren. Und somit habe ich immer das Gefühl, dass mein Kopf ein völlig überfülltes Restaurant ist. Also mein Kopf fühlt sich von innen immer wie ein großes Chaos an, wie ein unfassbar unaufgeräumtes Zimmer. Und damit habe ich halt ständige Reizüberflutungen und Überforderungen im Alltag. Das bedeutet, es fällt mir schwer, Dinge zu merken, zuzuhören, mich zu konzentrieren, beim Thema zu bleiben und einen Fokus für diverse Thematiken zu finden. Andererseits gibt es in dieser Situation sowas wie den Hyperfokus, nennt man das. Also Dinge, die ADHS-Patienten des Häufigeren haben, also Dinge, die sie extrem doll interessieren, in denen sie abtauchen und gefühlt wie Alice im Wunderland in dem Bau drin verschwinden und erstmal nicht mehr da rauskommen. Das können Gedankenspiele sein, das heißt, man hat diese typischen Menschen, die vor einem stehen und die Tagträume haben, also die wirklich vor dir sitzen und Standby sind, weil der Kopf wo ganz anders ist. Das kann aber auch was Funktionelles sein, wie Musikinstrumente spielen oder. Ich würde sagen, dass eine Krankheit dann als Krankheit zu definieren ist, wenn sie dich in deinem alltäglichen, gesellschaftlichen Leben beeinflusst. Das können viele unsichtbare Krankheiten sein, das können MigränikerInnen sein und so weiter und so fort, dass der Kopf halt dazu führt, dass diese Menschen so starke Kopfschmerzen haben, dass sie ausgenockt sind. Das bedeutet, sie können in diesem Moment nicht vernünftig an der Gesellschaft teilhaben. Das Gleiche kann bei ADHS und auch ADS-Patienten der Fall sein. Also sprich, wir leben in einer sehr leistungsgeprägten Gesellschaft. Wir kommen als kleine Kinder schon in dieses schulische System rein und dort wird dann gesagt, ihr müsst sitzen bleiben und zuhören und lernen. Und es gibt halt sehr viele Menschen, denen das halt unfassbar doch schwer fällt. Das bedeutet nicht, dass sie kein Interesse an der Thematik haben, sondern weil das ADHS oftmals dazu führt, die Schwierigkeit dabei zu haben, den Fokus auf diese Themen zu behalten. Und das gilt dann halt in sämtlichen Jobs. Also Menschen mit ADHS arbeiten im Büro, die arbeiten überall, die arbeiten beim Bäcker und haben natürlich Schwierigkeiten, sich zu organisieren, systematisch zu arbeiten, zuzuhören, die Zeit im Auge zu behalten, bei der Thematik zu bleiben. Und bei mir hat sich das tatsächlich ironischerweise an immer wiederkehrenden Fehlern und dadurch Mustern gezeigt, die mir immer und immer wieder passiert sind. Also mir wurde früher als Kind des Häufigeren, und das ist auch ein ganz großer ADHS-Trigger bei mir, gesagt, du bist so dumm. Nicht aus dem Grund, weil mir gesagt wurde, du bist nicht intelligent oder so, sondern halt, weil mir ständig Dinge runtergefallen sind, ich ständig was vergessen habe. Ich im Bus in der Schule als Kind eingeschlafen bin, aufgewacht bin und nicht mehr wusste, wo ich wohne. Dass den Busfahrer nicht mehr sagen konnte, die Polizei kommen musste und mich nach Hause fahren musste. Ich habe ständig, jedes Jahr aufs Neue, den Todessonnenbrand bekommen, weil ich vergessen habe, mich einzucremen. In meiner Wohnung aktuell in Hamburg habe ich mich schon 5 bis 6 Mal ausgesperrt und habe mittlerweile über 1.000 Euro Schlüsseldienstkosten bezahlt. Oftmals sagt man so, wie kann man so dämlich sein? Wie kann man so doof zu diesen Menschen sein? Und ich kann euch sagen und auch versprechen, ich mache das nicht extra. Das liegt daran, dass diese Information halt einfach gelöscht ist. Sie existiert zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr. Bedeutet, ich gehe nach draußen und dieses typische Fehlerverhalten, was man hat, und dann sagt man, okay, das passiert mir nie wieder, ist oftmals halt einfach nicht gegeben in meinem Leben. Und das sind so Kleinigkeiten im ganzen Leben, die ständig und immer wieder passiert. Zum Beispiel auch ADHS-Patienten haben eine 5-mal höhere Risikoquote wie die neurotypischen Menschen. Das bedeutet halt, ADHS-Patienten fallen öfter hin, haben öfter Autounfälle, haben allgemein im Straßenverkehr öftere Unfälle. So. Und das ist halt die Schwierigkeit an dieser ganzen Thematik, zu erkennen, wer hat diese Krankheit, was kann man dagegen tun und wie kann man diesen Menschen helfen, vernünftig in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, ja, in Anführungszeichen normal stattzufinden.
Weil bei Malte im Kindesalter die Krankheit noch nicht diagnostiziert ist, leidet er damals vor allem darunter, dass er verächtlich gemacht und verspottet wird.
Also insofern, das kann ich ganz gut erklären, ist, dass ich als Kind immer als der ist so dumm, der ist so dämlich, im nahen als auch im weiten sozialen Umfeld, ja, immer abgewertet dadurch. Und dadurch fiel es mir super schwer, irgendwie mit Menschen zu sprechen, weil ich mich immer ganz klein mit Hut gefühlt habe. Also ich habe mich immer klein gemacht und eigentlich nie über Dinge gesprochen. Das heißt, ich war eher der Mensch, der ja relativ konfliktscheu und zurückgezogen war. Und dadurch habe ich sehr lange ein sehr unterentwickeltes Selbstbewusstsein gehabt und auch immer noch ein bisschen damit zu kämpfen. Das bedeutet, es fällt mir immer unfassbar schwer, mit Menschen in Konflikten zu gehen. Es fällt mir unfassbar schwer, mich draußen zu zeigen. Das heißt, draußen sind Menschen und die mir folgen, die mich total toll finden, super süß und sagen, hey, hast du Lust, ein Foto zu machen? Und ich sag dann, ja. Und das fällt mir aber so schwer, weil drumherum manchmal Menschen dabei zugucken. Und dann denke ich immer, was denken diese Menschen denn jetzt über mich? Jetzt macht er da auf teuer. So, das heißt, ich bin immer, mir ist es immer ja sehr, sehr wichtig, was Menschen von mir denken, dadurch geworden. Das war diese eine ADHS-Geschichte von damals, also quasi ein fehlendes Selbstbewusstsein, als auch mein Schulweg. Also mein Schulweg, und das ist bei ADHS-Patientinnen sehr typisch, der war sehr, ja, bergauf, bergab mäßig. Also ich habe innerhalb von kürzester Zeit die rapidesten Notenschnitte gehabt. Ich bin von der Gesamtschule auf die Hauptschule, auf die Realschule, wieder zurück auf die Hauptschule. Dann habe ich später doch studiert, habe in meiner Bachelorarbeit sogar eine Auszeichnung bekommen, wurde von der Uni ausgezeichnet. Das heißt, je nachdem, wo das Interessengebiet war, waren da hohe Downs und Ups. Und das ist so typisch. Und in dieser Zeit ist man natürlich irgendwie auf das soziale Umfeld, auf das Elternhaus angewiesen und dort, ja, wurde oftmals mit diesen schulischen Leistungen mit Unverständnis reagiert. So, das heißt, ich habe mich sehr lange, sehr jung, sehr unwohl gefühlt, aus verschiedensten Situationen heraus. Und im Erwachsenenalter hat sich das dann so ein bisschen durchgezogen. Also ich habe mich irgendwann angefangen, sozial zu isolieren. Das klingt sehr interessant, weil ich mache Social Media. Ich halte meine Fresse in die Kamera und zeige Menschen irgendwie, wie ich lebe und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig fällt es mir unfassbar schwer, nach draußen zu gehen. Das bedeutet, ich habe sehr, sehr, sehr große Angst davor, wie Menschen mit mir umgehen. Und meine Psychotherapeutin sagte mir auf jeden Fall, dass das eine durch ADS beeinflusste Thematik ist. Also ich habe eine soziale Angst entwickelt, die dadurch kommt, weil ich mir sehr, sehr, sehr viele Gedanken mache und in meinem Kopf nicht bei mir bin, sondern im Außen und dadurch sehr oft ja, komisch behandelt wurde.
Die Diagnose ADHS offiziell zu bekommen, setzt einiges in Maltes Leben in Bewegung.
Ich hatte früher total Schwierigkeiten damit, irgendwie mir einen Termin zu organisieren, um eine Diagnose zu machen. Weil ich dachte auch, naja, was verändert das denn? Dann sagt mir irgendein Psychiater, irgendein Mensch, Malte, du musst Tabletten nehmen oder du lässt es halt so. Und ich komme aus einem Haushalt, wo eher nicht viel von Medikamenten gehalten wird. Aufgrund dessen habe ich mich so oft vor dieser Diagnose gescheut und dann irgendwann später habe ich sie tatsächlich aus eigenen Zügen gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Diagnose verändert gar nichts und verändert gleichzeitig alles. So, das klingt jetzt erstmal im ersten Atemzug ein bisschen ambivalent. Das Thema ist aber so interessant, dass du halt deine Dinge, die du halt dein Leben lang schon so tust, wie sie tust, die andere Menschen immer als unnormal, als dumm, als warum tust du das, bezeichnen, halt irgendwie kategorisieren kannst und in Schubladen stecken. Und ab diesem Zeitpunkt, meines Erachtens nach, sind die Weichen gestellt, dass du halt anfangen kannst, daran zu arbeiten, ja, besser an diesem Leben teilzuhaben. Und deswegen muss ich ehrlich betrachtet sagen, die Diagnose war mit der wichtigste und großartigste Schritt in meinem Leben.
Heute ist Malte auch klar, warum es ihm so schwer fällt, soziale Beziehungen zu pflegen.
Bei mir persönlich ist es so, und das ist meine größte Schwäche, und es tut mir so unfassbar leid für alle Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, gearbeitet habe, befreundet bin und befreundet war. Für mich als ADHS-Patient ist es unfassbar schwer, soziale Beziehungen zu führen. Das liegt nicht daran, dass ich kein Interesse daran habe, sondern dass ich Dinge vergesse. Ich gehe jetzt gleich mal kurz in meine WhatsApp, aber ich habe mittlerweile 178 unbeantwortete Nachrichten. Ich weiß, dass die da sind. Ich sehe das auch immer mal wieder, aber es verschwindet halt einfach. Das bedeutet, ich komme immer wieder in die Situation, dass ich Menschen nicht antworte und dann Angst habe, weil so viel Zeit vergangen ist, mich mal wieder zu melden, weil ich wieder mal sagen muss, es tut mir unfassbar leid, ich habe nicht geantwortet. So, und das Interessante ist, und ich kann das auch aus einer Perspektive, wenn man in diesem Kopf nicht lebt, verstehen, dass sehr viele Menschen sagen, ja, es ist alles nur eine Ausrede, du bist einfach faul, du bist einfach ein Arschloch oder. Und woher auch, wenn man es nicht weiß, aber wenn man sich wirklich mal die Wissenschaft dahinter anschaut und die wirklich die Expertinnen auf dieser Welt, die sich wirklich wissenschaftlich damit auseinandersetzen und wissen, dass im Gehirn neuronal etwas anders zusammengesetzt sind und andere Areale im Gehirn quasi ja erreicht werden in diesen Momenten, dann spürt und weiß man halt, dass diese Menschen das nicht bewusst machen. Das heißt, da gibt's ein ganz, ganz, ganz großes Danke an die Menschen und auch an meine Freundin, die bis heute halt bei mir sind, obwohl sie immer und immer wieder an diesen verletzenden Mechanismen geraten. Und das ist leider eine ganz, ganz, ganz große Schattenseite dieser Krankheit, also die Sozialkontakte. Die gehen dabei leider sehr häufig und sehr oft flöten. Und ich versuche mich zu bessern, ich versuche daran zu arbeiten, es ist kein Desinteresse, ich habe die Leute wirklich lieb, ich möchte mit denen in den Austausch gehen, aber sobald diese Information nach unten rutscht zu diesen 178 anderen Kontakten, ist es weg. Es ist gelöscht. Es hat nicht existiert. Und das ist sad für mich und aber auch für die Menschen.
Besonders wichtig ist Malte, den Begriff ADHS nicht leichtfertig und ohne Grundlage zu benutzen, sondern nur nach offizieller Diagnose.
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade Gänsehaut und das ist nicht die schöne, weil ich sehr, sehr, sehr viele Situationen in diesen Leben schon hatte, wo Menschen sich selbst ADHS diagnostiziert haben, aus diversen Gründen. Nicht mal diagnostiziert, sondern es ist halt einfach flapsig dahin sagen. Also ja, ADHS ist eine Modediagnose. Die sozialen Medien haben sehr, sehr, sehr stark dazu beigetragen, dass diese Krankheit an mehr Popularität gewinnt, aber gleichzeitig halt auch eben an Selbstdiagnosen. Das bedeutet, sie wird leider Gottes für Menschen, die nicht betroffen sind, als Ausrede genutzt. Oder halt als kreatives Stilmittel. Bedeutet, Menschen, die keine offizielle Diagnose haben, machen beispielsweise Shorts, also Videos, wo sie so ADHS-typische Muster zeigen. Also sprich, ich habe schon Trendvideos gesehen mit 30 Millionen Aufrufen, wo Menschen halt, keine Ahnung, einen Löffel in der Hand haben und dann gucken sie nach links, dann gucken sie wieder zu dem Löffel und der Löffel ist nicht mehr da. Und dann steht da My ADHS und dann schreiben da Hunderte von Tausenden von Menschen und oh, das habe ich auch, ich kenne das auch, ich kenne das auch, ich kenne das auch. Und das ist das große Problem. Sehr, 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 sehr viele Menschen haben bei dieser Neurodiversität ähnliche Muster. Das ist ja auch normal, dass man mal was vergisst oder was weg ist oder man mit den Gedanken weg ist. Aber da kommen wir wieder zu dem Ursprung des Gedankens zurück. Eine Krankheit ist dann eine Krankheit, wenn sie sich im gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt. Und das tut ADHS nun mal bei betroffenen Menschen. Das macht mich zum einen sehr sauer, weil neben mir auch schon Freunde saßen, die halt quasi ihren Kopf dann an mich gelehnt haben, mir ins Handy geguckt haben und dann so, keine Ahnung, mich so angestupst haben, auch Spaß. Und dann so, oh, ich hatte schon wieder einen ADHS-Kick. Und es waren so unfassbar strukturierte, im Leben stehenden Menschen, die sowas dann halt sagen und getan haben. Und ich nehme es im ersten Moment dann nie böse, aber denke mir dann so, wenn du wüsstest, wie verletzend das für betroffene Menschen sein kann. Das heißt, diese Krankheit ist, um es kurz zu fassen, gefährlich, weil man sie nicht sehen kann und man nur mit Psychotherapeutinnen und PsychiaterInnen nachweisen kann, dass du diese Krankheit auch für dich hast. Und viele Menschen, ja, nutzen sie halt aus, um damit irgendwas ihres Verhaltens zu rechtfertigen. Und das ist echt doof. ADHS ist eine lebenslange Diagnose. Also bei mir ist es zum Beispiel im System eingetragen. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt irgendeine Lebensversicherung machen wollen würde, steht das in meinen Akten. Ich bin PTBS und ADHS-Patient offiziell. Und PTBS zum Beispiel, die posttraumatische Belastungsstörung, das ist eine Krankheit, die ist heilbar. Die kannst du behandeln und dann kannst du vielleicht nach Jahren sagen, es ist gut, es ist geschafft, wir sind über den Berg und auch die ist unsichtbar. Das ist bei ADHS tatsächlich leider nicht so. Das ist eine lebenslange Diagnose, die nehmen wir unser Leben lang mit uns. Und deshalb bitte ich wirklich alle Menschen, was man dagegen tun kann, wirklich informiert euch. Bitte benutzt diesen Begriff nicht zu flapsig und zu einfach im Alltag. Das ist einfach verletzend, das ist nicht gut und bitte setzt euch damit auseinander. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Aufklärungen darüber und ja, schaut euch das einfach mal an. Ich komme aus Ostfriesland und da gibt es das Sprichwort, was Buhe nicht kennt, flät he nicht. Das Plattdeutschen bedeutet, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Und ich habe in Ostfriesland gelernt, dass Menschen oftmals untypische Dinge, die sie so oft nicht kennen, halt ja mit Verachtung reagieren. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal der erste Grundsatz unserer Gesellschaft, vielleicht mit Empathie auf Menschen zuzugehen, die sich nicht in deinen Augen normal verhalten. So, das heißt, bei mir ist es jetzt ja relativ unauffällig. Man kann mir vernünftig zuhören. Das hat aber auch den Grund, dass ich gerade ein Medikinet-Adult-Präparat nehme. Also ich habe gerade ein Medikament-Intus. So, das bedeutet, ich kann mich gerade mehr fokussieren, über Dinge zu sprechen. Wenn wir uns jetzt in der Bar treffen würden, dann wüssten wir ja, okay, der hat kein Schild vorm Kopf. Da steht nicht, das ist ein ADHS-Patient. Wie gehe ich mit dem um? Das heißt, in erster Linie wirke ich normal. In zweiter Linie bin ich des Häufigeren mal abwesend. Das bedeutet, man erzählt mir was und ich bin ab der Hälfte des Gesprächs vielleicht weg. Nicht aus Uninteresse, sondern weil mein Kopf mich dazu nötigt, irgendwo anders hinzugehen, eine andere Abweichung zu machen. Das heißt, diese Menschen, die das machen, machen das oftmals nicht aus Unhöflichkeit. Das ist vielleicht schon mal so ein ganz großer Punkt. Deshalb, ich empfinde das so, dass unsere Gesellschaft lernen sollte, Empathie als Mittel mehr zu integrieren. Bedeutet halt einfach, ja, versuchen sich in andere Menschen, in andere Situationen ein Stück weit hineinzuversetzen. Und das können verschiedene Dinge sein. Also wenn jemand jetzt mit dir spricht und man merkt so, ey, der ist doch irgendwie, ich unterhalte mich gerade mit dir und du bist da eben so ganz woanders oder hast mir nicht mal ansatzweise zugehört. Vielleicht auch nochmal versuchen, wenn man mal was von ADHS-Patienten gehört hat, auf diese Person zuzugehen und zu fragen. Ganz normal einfach zu fragen. Ne? Also ich sehe das ein bisschen so, das ist eine unsichtbare Erkrankung. Die werden in der Regel in unserer Gesellschaft never, also niemals irgendwann irgendwo ernst genommen. Das ist leider so bei allen unsichtbaren Erkrankungen. Hat jemand einen Gips im Arm, dann sagt man, hey, oh, krass, was passiert, geht's dir gut? Hat jemand eine andere Erkrankung, dann fragt man das halt nicht. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal wieder differenzieren. Ich habe jetzt aktuell einfach keinen Leidensdruck. Ne? Also wie ein gebrochener Arm, das tut weh und das muss heilen. Den Leidensdruck habe ich nicht so akut. dass ich anfangen muss zu weinen. Aber ADHS ist ja, wie gesagt, eine sehr komplexe Krankheit. Die kann sich sowohl emotional als auch physisch ausrichten in verschiedensten Richtungen. Das ist nicht eine stringente, eine du hast ADHS, sondern die kann sich bis zu Autismus bewegen. Und diverse Menschen, die im ersten Blick oder in den ersten 5 Minuten normal wirken, haben dann vielleicht in den nächsten 2 Minuten autistische Züge, die dann wieder weg sind. Und das finde ich durchaus interessant und versuche, ja, auf Menschen mit einem guten Mindset und ja, mit viel Empathie zuzugehen.
Auch in seinen Social-Media-Kanälen hat Malte inzwischen angefangen, über ADHS zu sprechen, obwohl seine Influencer-Karriere mit ganz anderen Inhalten begonnen hat.
Also das ganze Online-Thema ist angefangen damals. Ich habe eine sehr prägnante Zahnlücke. Es war eine Gaumennahterweiterung, nennt sich das. Also ich hatte einen zirkulären Rundbiss. Meine Zähne haben nicht richtig aufeinander gebissen. Das heißt, ich habe mein Leben lang funktional mit dem Mund gerissen und nicht gebissen. Dadurch sind mir Zähne ausgefallen. Damit bin ich zum Kieferorthopäden gerannt und der hat mir dann einen Scan gemacht und gesagt, oh, Sie müssen operiert werden. So, somit bin ich dann halt ins Krankenhaus und habe eine Gaumennahterweiterung bekommen. Das heißt, mein Gaumen, das ist ziemlich schlimm, wurde in der Mitte durchgesägt und mit so einer Spange aufgespalten und breiter gemacht. Und dadurch ist diese Zahnlücke entstanden. Das ist damals sehr viral gegangen, würde man sagen. So, da waren diese TikTok-Zeiten noch nicht und ich hatte auf einmal von einer Nacht auf den nächsten 60.000 Follower. Dann wurden das auf einmal 80, 100 und immer mehr. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich irgendwie so diese Möglichkeit, online stattzufinden. Und dort habe ich dann halt einfach albernen Content viel gemacht. Ich habe einfach witzige Videos gemacht aus meinem Alltag. Ich bin viel hingefallen mit dem Skateboard. Ich habe mein Studium noch ein bisschen begleitet und ja, habe halt, ich würde mal sagen, viel Blödsinn gemacht und versucht, die Menschen zu unterhalten. Und es hat sich dann halt irgendwann gedreht, dass ich immer zur Silvester hin, zur Jahreswende, so wie alle Menschen melancholisch werden, halt immer so gedacht habe, willst du wirklich in 10 Jahren oder in 20 Jahren so mit über 50 immer auf der alberne Typ da im Internet sein? Ist es das, was du irgendwie willst so? Und ich weiß nicht wie, dann hat sich eins nach dem anderen ergeben, dann kam Corona und dann auf einmal wurde ich von einer anderen Influencerin zu einem Tierschutzprojekt eingeladen. Das waren so meine ersten Steps. Ja, das ist dann so zustande gekommen und es hat mir irgendwie unfassbar viel Spaß gemacht, aber auch da war ich der lustige Content-Creator, der Typ, der das lustig gezeigt hat, ein bisschen Ernsthaftigkeit, aber irgendwie dachte ich so, wow, irgendwie, ich tue dasselbe wie sonst immer, nur irgendwie auch etwas, was die Leute auch bewegt dazu. Genau, und so ist dann über die Jahre dann das so entstanden, dass bei mir an mein Badezimmerfenster eine Taube dann gekommen ist und ich wie immer meine Videos gemacht habe. Und dann bin ich durch diese Taube, Oscar hieß sie, die jetzt vor kurzem gestorben ist, RIP Oscar, habe ich mich dann mit dem Tierleid dieser Tiere auseinandergesetzt. Und somit habe ich dann ganz, ganz, ganz viele noch mehr Follower irgendwie dazu bekommen. Und diese Follower haben mir dann ganz viel über Tauben erzählt. Und dann ist ein Tierschutzverein auf mich zugekommen, weil ich dann auf einmal bekannt für diesen Tierschutz-Tauben-Content war. Und der hat zu mir gesagt, hast du nicht mal Lust, mit in die Ukraine zu fahren?
Lange hat Malte sich gegen die Einnahme von Medikamenten gesträubt. Aktuell nimmt er ein Ritalin-Präparat ein.
Also ich glaube, ich möchte gerne mal über Medikation sprechen. Und das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und ich glaube, viele Menschen haben mir ja hier schon zugehört und gehört, dass ich aktuell ein Präparat nehme. Das bedeutet Ritalin, um mich zu konzentrieren. Das habe ich aktuell intus. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehr zielführend sprechen kann. Das bedeutet, mein Kopf hat früher immer Abzweigungen gemacht. Das heißt, immer wenn ich gesprochen habe, habe ich irgendwelche Exkurse gemacht. Ich kann als Beispiel vielleicht nennen, dass ich über einen Baum sprechen möchte und ich möchte sagen, dieser Baum ist grün und schön. Aber anstelle das zu sagen, würde ich sagen, dieser Baum, das hatte ich damals als Kind, weil ich den irgendwie schön fand, weil da war ich mit meiner Mama spazieren und dann sind wir da irgendwie an den Fluss vorbeigegangen und irgendwann nach einem Feld war dann dieser grüne Baum und deshalb finde ich den schön. Und diese Exkurse lerne ich gerade nicht mehr zwangsmäßig zu machen. So, das ist natürlich schön, weil da kommen viele Details drin, aber deshalb fällt es schwer, ADHS-Patienten extrem zuzuhören, weil sie nicht auf den Punkt kommen. Das ist leider so. Und das ist aber auch okay so, weil die Menschen, die diese Medikamente nicht nehmen wollen und so sind, wie sie sind, Die sind, wie sie sind. Und lasst sie bitte sein, wie sie sind und judge sie nicht dafür, wie sie sind. Ich aktuell aufgrund der posttraumatischen Belastungsstörung probiere diese Medikamente aus und ich habe mich sehr, sehr, sehr lange davor gesträubt. Oh mein Gott, es war so schlimm. Ich komme aus einem Haushalt, wo Medikamente eher nicht genommen werden. Das heißt, ich habe Kopfschmerzen als Kind gehabt und ich habe das einfach durchgehalten, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe es so gelernt einfach. Jetzt habe ich mit meiner Psychotherapeutin gesprochen und ist angefangen. Diese Medikamente haben mir auch sehr viele Menschen geschrieben, weil ich vorher gesagt habe, oh, ich habe so Angst, das zu nehmen. Ich habe Angst, dass mich das verändert. Ich bin doch so kreativ, ich kann so gut Gitarre spielen und ich habe so gute Videoideen und ich habe Angst, dass die weg sind, weil dann bin ich nicht mehr ich. Also es ist erstmal ist das Quatsch. Man ist genauso wie zuvor, bloß man setzt dem Gehirn eine Brille auf. Aber, und das ist das ganz, ganz große Aber, es gibt extreme Nebenwirkungen bei diversen Menschen. Diese Medikamente reagieren nicht auf alle Menschen gleich. Es gibt Menschen, die dadurch zum Beispiel Depressionen bekommen, suizidale Gedanken. Das sind sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, aber die existieren nun mal. Ich zum Beispiel habe, seitdem ich das Medikament nehme, erhöhten Puls, weniger das Verlangen zu essen und ich schwitze mehr. Ich kriege Stinkefüße. Aber diese Nebenwirkung ist für meine Freundin vielleicht ein bisschen schlimmer als für mich im Kontext zu dem, wie es mir vorher geht. Das heißt, ich fühle mich gerade etwas aufgeräumter und es tut mir gut, meine Emotionen und mein Verhalten und mich selbst ein bisschen einzuordnen. Das bedeutet, wenn ihr jemals auf die Idee kommt zu sagen, hey, pass auf, mir tut es weh, in dieser Gesellschaft so zu leben, weil es einfach unfassbar schwer ist, mit dieser Diagnose ADHS zu leben, aber ich traue mich nicht, die Medikamente zu nehmen. Wenn ihr das tut, tut das gerne mit Psychotherapeuten und vor allen Dingen mit PsychiaterInnen zusammen in Absprache. Diese Medikamente funktionieren meistens so, man nimmt die und dann flacht das nach ein paar Stunden wieder ab und dann ist alles so durcheinander wie vorher. Genau, und deshalb ein sehr wichtiges und sensibles Thema.
Heute arbeitet Malte als Tierschützer in Kriegs- und Krisengebieten und hat darin seine Berufung gefunden.
Das bedeutet, ich bin in den umkämpften Gebieten der Ukraine teilweise unterwegs, in Erdbebengebieten, in Überschwemmungsgebieten. Ich war schon mal im Waldbrennen und dort helfe ich, als Helfeshelfer nennen wir es immer, also Menschen, die vor Ort den Tierärztinnen und TierpflegerInnen halt quasi helfen, indem wir Tiere evakuieren, vermitteln, Ersthilfe leisten. So. In dieser Arbeit als Tierschützer habe ich unfassbar viel Tierleid gesehen. Es sind mir sehr viele Tiere in meinen Armen gestorben. Ich habe sehr viele Tierseelen begleitet, die halt einfach gestorben sind. Es hat sehr, sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und ich habe in den letzten Jahren sowohl sehr viel humanitäres als auch veterinäres Leid gesehen. Bedeutet sehr viele, tote Lebewesen. Und aufgrund dessen bin ich auch in der Psychotherapie. Das hat den Grund, weil ich wegen meinem ADHS in der Psychotherapie, also in der Gesprächstherapie bin. Und meine Psychotherapeutin ist sehr pfiffig und sehr ADHS-spezialisiert. Und das finde ich sehr toll. Sie hat bei der Bundeswehr eine Studie gemacht. Und zwar Soldaten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die zeitgleich ADHS-Patientinnen sind, bei denen funktioniert eine Gesprächstherapie nicht so gut. Das liegt daran, dass wir wieder in diesem Muster dieser Überinformation sind. Das bedeutet, sag mal jemanden, der in seinem Kopf immer in diesem Restaurant, überfüllten Restaurant ist, wo es immer und immer lauter wird, sagen, achte mal da drauf, das und das könntest du anders machen, na. Also das bedeutet, meine Psychotherapeutin hat das sehr schön beschrieben damals, ADHS-Patienten ist wie, wenn man sehr, sehr, sehr kurzsichtig ist und keine Brille trägt fürs Gehirn. Also man kann diese Dinge, die man dann zur Heilung versucht anzusprechen, nicht so gut sehen. Genau, und deswegen hängt mein PTBS mit meinem ADHS leider sehr doll zusammen und diese beiden Krankheiten, psychischen Erkrankungen funktionieren leider nicht so gut miteinander. Aber ich bin gerade auf einem sehr positiven, guten Weg und ja, da gibt es schon einige Fortschritte. Ich bin in so Hochrisikogebiete dieser Welt gegangen, weil ich ja irgendwie da reingerutscht bin. Ich glaube, dass es so eine, so ein Teil vom ADHS ist. Also ADHS-Patienten sind sehr risikobereit. Also denen ist oftmals nicht klar, was sie dort eingehen. Also sie sagen Dinge zu und auf einmal sind sie da. Es geht immer alles relativ schnell und es wird auch gar nicht vorbereitet. Das bedeutet, mein allerersten Einsatz wirklich in Cherson in der Ukraine, eine Stadt, wo Artilleriefeuer drauf stattfindet, wo immer was einschlagen kann, Ich hatte nicht mal einen Gürtel dabei. Ich musste mir eine Hundeleine als Gürtel ummachen, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Und das ist im Nachgang, wo ich heute drüber nachdenke, so naiv, einfach solche Dinge auch einfach getan zu haben. Aber wie gesagt, ich war auf einmal gefühlt da. Also es ging relativ schnell. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit diesem Job als Tierschützer in Risikogebieten halt das allererste Mal mit 36 Jahren im Leben das gefunden habe, was mir taugt. Ich war Musiker, ich habe Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaften studiert, ich habe gekellnert, ich habe einige Dinge im Leben schon ausprobiert und das allererste Mal habe ich jetzt seit ja fast vielleicht 3,5 bis 4 Jahren das Gefühl, dass ich das im Leben gefunden habe, was ich mein Leben lang machen möchte und was ich gut kann. Das ist der Grund, warum ich das gern weitermachen möchte. Und ja, ich möchte dahin zurück und ich arbeite gerade auch mit meiner Psychotherapeutin daran, quasi, dass ich Medikinet, also ein Ritalin-Präparat nehme und auf lange Sicht dann halt quasi eine Woche vor und eine Woche nach diesen Einsätzen im Kriegsgebiet oder in anderen Gebieten diese Medikamente nehme, um halt eben diese Bilder zu verarbeiten. Man muss sich das so vorstellen, ich nehme jetzt mal ein ziemlich trauriges und schlimmes Beispiel. Ich habe Verantwortung für Tiere übernommen, die ja in meiner Gegenwart verblutet sind. So. Und ich würde mich als empathischen Menschen eingliedern und diese Tiere bedeuten mir sehr viel. Und diese Möglichkeit, sie zu retten und ihnen zu helfen, ist für mich auch was ganz Wichtiges. Und wenn diese Tiere dann sterben, macht das was mit einem. So, einige Menschen nehmen das nicht mit nach Hause, nehmen das nicht mit ins Bett und dann geht's weiter. Ich kriege dieses Bild nicht aus dem Kopf. Das heißt, ich hatte Tagträume, ich hatte Nachtträume, ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte Angstattacken. Ich war vor 8 bis 10 Wochen im Krankenhaus, weil ich eine Lähmung auf der, mein linkes Arm und mein linker Bein waren kurzzeitig gelähmt. Es war so eine ähnliche Sache wie ein Herzinfarkt, aber das war es nicht. Und das sind dann halt psychische Überlastungen, die dazu geführt haben, dass mein Körper gesagt hat, hier ist jetzt Schluss. Ähnlich wie ein psychischer Burnout. Genau, und das möchte ich nicht mehr, dass das passiert, weil ich dadurch gelernt habe, dass ich Lebewesen, sowohl Tieren als auch Menschen, nur helfen kann, wenn ich selbst im Kopf dazu bereit bin. Genau, deswegen ist der langfristige Turn einfach mit einer Gesprächstherapie und aktuellen Medikamentennahme auf lange Sicht ein guter Tierschützer zu werden.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Wir reden so viel über künstliche Intelligenz. Dieser Podcast macht's endlich mal konkret. Der ARD-Podcast KI und jetzt? In Staffel 2 gucken die Hosts Simin Sadeghi vom Saarländischen Rundfunk und Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz noch genauer hin, wo KI längst im Einsatz ist. KI zum Abnehmen, KI gegen Verbrecher oder KI in der Schule, das ist keine Zukunftsmusik mehr. Das alles passiert jetzt schon. KI und jetzt macht Mut, denn es geht nicht darum, uns in Sorgen und Angst vor der KI zu verlieren, sondern zu sagen, hands on und sie für uns zu nutzen. Den ARD-Podcast KI und jetzt von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.